hören wir die Lesung für den heutigen vorletzten Sonntag im Kirchenjahr. Aus dem Evangelium des Matthäus, Kapitel 22, die Verse 15 bis 22. Bitte erheben Sie. Damals kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen, Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gottes lehrst, ohne auf jemand Rücksicht zu nehmen. Denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also, ist es nach deiner Meinung erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte, ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte sie, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten, des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Als sie das hörten, waren sie sehr überrascht und wandten sich um und gingen weg. Halleluja!
Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Vor fast 500 Jahren hat Martin Luther genau an diesem Sonntag, am 23. Sonntag nach Trinitatis, über das gesprochen, was wir in der Lesung gehört haben, über diese Falle, die man Jesus gestellt hat und wo er dann die Antwort gab, das gebt dem Kaiser das, was dem Kaiser gehört und gibt Gott das, was Gott zusteht und gehört. Um zu verstehen, warum das überhaupt eine Falle war, die man ihm da stellte, muss man den historischen Hintergrund kennen. Es war eigentlich eine fast ähnliche Situation wie jetzt in Katalanien, wo die Menschen eine riesen Sehnsucht auf Unabhängigkeit und Befreiung hatten. Damals aber waren echte Unterdrücker im Land, nämlich die Römer, die dem jüdischen Volk eine ganz andere Kultur aufzwangen und sie natürlich in Unfreiheit hielten. Und nun gab es sich so, dass im Alten Testament uralte Verheißungen vorliegen, dass das Volk Israel in dem Augenblick, wo es die Gebote Gottes einhält, einen neuen, einen eigenen König bekommen wird und frei sein wird und das Volk Gottes sein wird. Und diese Erinnerung an diese Verheißung wurde damals unter der Zwangsherrschaft der Römer wieder wach. Und so gab es eine religiöse Befreiungsbewegung, die sich danach ausstreckte, dass das Wahrheit werden sollte, was da in der Bibel verheißen war und dem Volk Befreiung geschenkt wird. Es gab also einen bewaffneten Widerstand, zu dem auch, man weiß nicht genau wie, aber die damaligen Führer des Volkes, also die geistlichen Oberhäupter, es gab ja auch noch einen jüdischen König, der aber unter dem Befehl der Römer stand, wo die wohl auch irgendwie mit verstrickt waren. In jedem Fall war es so, dass ja eigentlich die Bedingung war, diese Freiheit kommt erst dann, wenn das Volk Israel die Gebote Gottes einhält, also ein heiliges Leben führt. Dieser Aspekt der Verheißung fiel aber förmlich vom Tisch. Das mit der Freiheit und dem eigenen König und der Unabhängigkeit, das wollten sie wohl. Aber das zweite Thema wurde sehr vernachlässigt und man lebte sehr kompromisshaft, sehr heidnisch eigentlich im alltäglichen Leben. Und dann trat Jesus auf. Die Menschen suchten einen politischen Führer. Jesus wollte aber kein politischer Führer sein, sondern ein geistlicher Führer. Und er stellte die Haltung der Menschen in Frage und lehnte ihren bewaffneten Befreiungskampf ab und kritisierte ihre geheuchelte Frömmigkeit und ihre geistlichen Kompromisse, dass sie sich eigentlich im Alltag gar nicht anders zeigten als die verhassten Römer. Deshalb predigte Jesus von einem ganz anderen Königreich. Er sagte, ja, die Verheißungen der Bibel sind richtig. Ihr sollt einen neuen König bekommen und ihr sollt eine neue Freiheit bekommen. Aber dieses Königreich wird kein sichtbares Reich sein, sondern das ist das Reich des Glaubens, in dem der Messias regieren wird, in dem der Messias seine Wahrheit, seine Wirklichkeit, seinen Lebensstil, der von Liebe und Frieden und Freiheit geprägt ist, aufrichten wird, unsichtbar in der Welt, aber nicht von der Welt und schon gar nicht wie die Welt. Und damit stieß Jesus immer auf totales Unverständnis, weil die Leute ja ganz andere Erwartungen hatten. Und die Führer des Volkes ärgerte dieser Jesus, weil ihm ja auch Scharen hinterherliefen. Der störte ja ihren Widerstand. Und deshalb wollten sie ihn loswerden. Und vor allen Dingen kritisierte er sie ja auch noch in ihrem Lebensstil. Das konnte man sich nicht bieten lassen. Und so wollten sie ihm eine Falle stellen. Und diese Falle war tatsächlich knackig. Denn vor versammelter Mannschaft, vor etlichen Zeugen, wurde er nun gefragt, sag mal Jesus, wie ist das? Sollen wir denn dem Kaiser Steuern zahlen? Und das war in der Tat eine Fangfrage. Denn wenn er gesagt hätte, ja, müsst ihr, dann wäre er als Volksverräter dagestanden. Dann hätte er ja die Verheißungen der Bibel praktisch ignoriert und hätte sich gegen das Volk gestellt. Wenn er aber sagen würde, nein, zahlt keine Steuern, dann waren die umstehenden Römer am Zuge und sagten, das ist ein Aufrührer, der gehört beseitigt. Insofern eine wirklich brisante Situation. Aber Jesus trickst nicht rum, sondern bleibt sich und seiner Botschaft, seiner Mission treu und deckt auf, wie die Haltung der Menschen ist. Und er appelliert mit dem, was er tut und sagt, an ihr Innerstes, an ihren Anstand, an ihre Werte, an ihre Überzeugungen und Ideale und versucht sie dahin zurückzubringen. Versucht ihnen auch klarzumachen, ihr weicht ja von dem, was ihr eigentlich hochhaltet, nämlich die Gebote Gottes, total in eurem Alltag ab. Und so weicht Jesus dieser Antwort nicht aus, sondern macht etwas ganz Raffiniertes. Er sagt, bringt mir mal einen Denar, eine Münze, die damals natürlich eine römische Münze war. Wessen Kopf seht ihr da drauf? Wem gehört diese Münze? Naja, dem Kaiser, sagen die Leute. Und schon waren sie sozusagen in die Falle getappt. Weil jetzt konnte Jesus dann nämlich sagen, sag mal, wieso benutzt ihr denn tagtäglich etwas, was dem heidnischen Kaiser gehört? Und behandelt das sogar noch wie eine Kostbarkeit und hortet das? Da widersprecht ihr euch doch selbst. Ihr wollt die Unabhängigkeit, aber ihr benutzt das römische Zahlungswesen und bereichert euch noch daran? Das war der Knackepunkt. Luther in seiner Originalpredigt sagt, spricht der Herr, also hätte er gesagt, ja, zahlt Steuern, spricht der Herr, ja, ja, so wird er das ganze Volk gegen sich aufbringen. Die werden ihn einen Gotteslästerer und Lügner nennen, der gegen Gott und Mose lehre. Denn da stand die Verheißung, sie sollten ein freies, eigenes Volk sein und keinem fremden oder heidnischen Herrn dienen. Spricht er aber nein, so hat er abermals den Hals verwirkt, weil er die Römer gegen sich aufbringt. Nun sagt er aber etwas ganz anderes. Und die Pharisäer fallen darauf rein. Die Pharisäer sagen also fein und rund heraus, sagt Luther, es sei des Kaisers Bild und Überschrift auf der Münze. Als aber der Herr das von ihnen hatte, spricht er, gut, Wenn ihr also des Kaisers Gut und Münze habt und benutzt, so gebt ihm halt, was sein ist. Denn weil sie bekannt hatten, dass sie die Münzen des Kaisers benutzten, war dies im Grunde ein Bekenntnis dafür, dass sie den heidnischen Kaiser als Herrn und Regenten angenommen haben. Und warum sollte man dem Kaiser vorenthalten, was ihm ohnehin schon gehört? Luther geht nun in seiner Predigt einen neuen Weg. Und da kommen wir selbst mit ins Boot. In unserer Zeit, in unseren gesellschaftlichen Herausforderungen heute, kann man von dem, was er sagt, einiges lernen. Luther sagt zunächst, so wie die Juden reagieren damals in ihrer Situation, dass sie schimpfen und jammern und den Kaiser verurteilen und die Römer verurteilen und die Situation verurteilen und das alles als Unrecht empfinden, das ist so typisch Mensch. Und so reagieren wir alle, und Luther bezieht sich damit ein und sagt, wenn da uns irgendwas querkommt, wir schimpfen und wir sehen das Unrecht der anderen, aber schauen eigentlich nicht auf uns. Aber was Jesus versucht hatte mit seiner Antwort war, dass sich die Menschen selbst betrachten und ihre eigene Haltung hinterfragen. Jesus hat sie darauf hingewiesen, ihr lieben Leute, ihr macht doch selber absolut Kompromisse in eurem Leben. Ihr verlangt von denen da oben, von denen, die was zu sagen haben, alles Gute der Welt und dass sie für Gerechtigkeit sorgen und rechten, dass es euch gut geht. Aber im Kleinen seid ihr doch gar nicht viel besser. Das ist eben typisch der Ansatz von Jesus, dass er uns auf unsere eigene Verantwortung weist und sagt, wenn ihr in diesem Reich leben wollt, das ich bringe, im Reich Gottes, dann geht das eben nur so, dass es etwas mit dem Herzen zu tun hat. Und mit dem eigenen Leben, den eigenen Worten, den eigenen Taten. Der Frieden fängt nicht da oben bei den Großen der Politik an, sondern bei uns im Herzen. So wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. In der Familie, am Arbeitsplatz, überall, wo Gott uns hinstellt, in den Vereinen und Verbänden. Das ist eben Jesu Anliegen. Und darum weist er den Menschen zunächst einmal auf sich selbst und führt ihnen vor Augen, dass sie geistliche und ethische Kompromisse machen und Gott gegenüber gleichgültig sind, wir können auch sagen, diesen guten Werten gegenüber gleichgültig sind und damit letztendlich diese Werte verraten, für die sie eigentlich kämpfen wollen. Das passt doch nicht zusammen. Und wenn sich Gott dann zurückzieht, hat er ja. Warum greift Gott nicht ein, hätten die Juden sagen können. Wir sind doch Gottes Volk. Und Luther interpretiert es so, Gott zieht sich zurück, wenn die Menschen so leben und eben nicht die Einladung hören, die er ausspricht und nicht Bürger seines Reiches, der Liebe und des Friedens werden wollen, sondern stur ihre eigenen Wege gehen und ihr eigenes Süppchen kochen. Warum sollte Gott dann eingreifen? Darum geht es also, den eigenen Anteil, die eigene Schuld zu erkennen, bei sich selbst anzufangen und erst einmal für Frieden und Gerechtigkeit und Liebe im eigenen Leben und Umfeld zu sorgen. Was heißt das nun für heute? Luther überträgt das auch auf seine Zeit. Ich mache sozusagen noch einen größeren Bogen und versuche mal die 500 Jahre zu überbrücken und zu fragen, was bedeutet das denn für hier und jetzt? Das hieße eben auch nicht jammern. Nicht nach oben schimpfen zu den Verantwortlichen, die beschuldigen und sagen, es liegt alles nur an denen. Und es geht auch um unsere Werte heute, die wir hochhalten, die wir eigentlich von anderen verlangen. Aber die Frage ist, leben wir selbst dementsprechend? Die Gefahr zum Beispiel unserer Politik könnte sein, dass bei diesem Rechtsruck, den man wahrnimmt in unserer Gesellschaft, und zwar auch weltweit in den Gesellschaften, dass man diesen Menschen hinterherläuft und nun Politik sozusagen so macht, dass sie einen wieder wählen. Dann würde man aber vermutlich dazu kommen, Dinge zu tun, die man eigentlich gar nicht will, die vielleicht nicht sozial sind oder undemokratisch sind, nur um diesen Menschen zu entsprechen. Man würde auch, wie die Menschen damals, die eigentlichen Werte und Ideale verraten. Und darum würde ich sagen, es ist genau richtig, was Luther sagt. Selbsterkenntnis ist nötig. Dass wir uns fragen, wo haben wir eigene Fehler und Versäumnisse? Und ich glaube, die gibt es. Meine persönliche Wahrnehmung ist die, wir haben eigentlich gar keinen Rechtsruck, wie das immer so gesagt wird. Sondern ich glaube, wir haben nur ein Symptom, dass wir Menschen vor uns haben, die zutiefst verunsichert sind. Menschen, die Angst haben. Und wenn wir auf uns selbst schauen oder wenn Politiker auf sich selbst schauen, dann kommen sie vielleicht, wenn sie in dieser Richtung drüber nachdenken, zu der Erkenntnis und zu dem Ergebnis, wir haben es nicht geschafft, den Menschen ihre Angst und Sorge zu nehmen. Ich glaube, die Menschen unserer Zeit haben Angst. Sie haben Angst vor einer Welt, die sich verändert. Und ich glaube, dass diese tiefe Angst eigentlich die Ursache für alle Probleme ist, die wir beim Tagesgeschehen so furchtbar und so schlimm finden. Wenn hier Gewalt und da Gewalt und da eine Äußerung, die nationalistisch klingt und. Ich glaube, die Ursache liegt eben viel tiefer in dieser Angst begründet. Wir leben in einer Welt, die sich unwahrscheinlich verändert. Und so rasant und schnell, wie es keine andere Generation zuvor erlebt hat. Völker und Kulturen vermischen sich. Die sogenannte Globalisierung. Und das verunsichert die Menschen. Das, was ihnen vertraut war, woran sie gewöhnt waren, was ihnen Sicherheit gegeben hat, was sozusagen ihr Weltbild gewesen ist, das gerät ins Wanken und löst sich auf und verändert sich radikal. Und deshalb hat man Angst, man ist verunsichert, ist nicht mehr geborgen. Und diese Angst führt dazu, dass man Angst hat vor allem, was fremd ist, auch vor den Fremden. Angst vor Veränderung, Angst davor, die eigene Identität zu verlieren. Und wenn ich einmal mir die neuen Bundesländer, die östlichen Bundesländer in unserem Land anschaue, da sieht man ja, dass da eigentlich diese Angst und diese Bewegung noch viel stärker ist. Das kann ich absolut verstehen. Die erleben das zum zweiten Mal. Die haben erst erlebt nach dem Mauerfall, dass sie plötzlich sich mit dem Westen vermischen, mit einer völlig anderen Kultur. Und das hat Angst ausgelöst, das hat Unsicherheit ausgelöst. Hinzu kommt die hohe Arbeitslosigkeit und viele andere Probleme, die es in diesen Ländern gibt. Und wir haben ihre Angst und Sorge nicht gesehen und sind darauf nicht stark genug eingegangen. Und da muss man sich nicht wundern, wenn diese Angst und diese Unsicherheit irgendwann herausplatzt und die Menschen ihrem Unmut Luft machen. Also, diese Menschen, die wir Populisten nennen, sind eigentlich nur verunsicherte Menschen. Und sie kann man sich aufgrund dieser Verunsicherung an das Alte, an das Bewährte, an das Überschaubare, an das Nationale, an das, was eben früher Sicherheit gegeben hat. Und ich denke, dass in vielen Bewegungen weltweit dieses Phänomen vorliegt. Und dass sich da die Wurzel bei der AfD zum Beispiel auch nicht psychologisch unterscheidet von Motiven zum Beispiel in der islamischen Welt, ins Mittelalter zurückzukehren. Das ist genau der gleiche Prozess aus der Angst, die Welt verändert sich, die Welt verschluckt uns und die Welt gibt uns keine Sicherheit mehr. Und deshalb der Fundamentalismus, deshalb der Gewalt an allen Ecken und Enden, deshalb Terror, deshalb auch eine Flüchtlingswelle, die wir im Übrigen natürlich auch durch unsere Wirtschaft und Politik in früheren Zeiten mit verursacht haben und deshalb eigentlich auch dafür mitverantwortlich sein müssen. Deshalb auch die Fremdenfeindlichkeit, deshalb Nationalismus, deshalb auch EU-Feindlichkeit und deshalb Unabhängigkeitsbestrebungen. Also nicht schimpfen, sondern gucken, was haben wir eigentlich versäumt? Warum war es uns nicht gelungen, den Menschen diese Sicherheit zu geben? Das Problem, denke ich, sind nicht die gegenwärtigen Tagesereignisse, sind auch nicht die Terrorakte, sondern das Problem im Hintergrund ist diese Angst und Verunsicherung. Und auf diese Angst muss man halt eingehen. Und ich frage mich, ob das eventuell zum Beispiel das Geheimnis von Macron gewesen ist. Weil er den Menschen gesagt hat, liebe Leute, habt keine Angst vor der Zukunft. Wir marschieren los, en marche, es geht vorwärts. Wir haben eine gute Zukunft. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen unsere Werte hochhalten. Wir müssen die Gemeinschaft suchen mit unseren Nachbarländern. Wir müssen den Frieden wahren in der Welt. Und das hat die Leute begeistert. Das hat sie aus ihrer Angst herausgeholt und haben gesagt, das ist es. Das hat Zukunft. Und das gibt ja auch Sicherheit. Es fehlt also letztendlich, das ist meine These, an Visionen. Es fehlt an Menschen, die sagen, nein, wir verraten unsere Werte nicht. Wir passen uns nicht an den Zeitgeist an und knicken ein und geben unsere soziale Ethik und unsere Werte einfach auf, passen uns an diesen Rechtsruck und vertreiben die Flüchtlinge so schnell wie möglich aus dem Land und tun dieses und jenes, was demokratische Rechte einschränkt und soziale Härte womöglich hervorruft. Nein, sondern mutig nach vorne schauen, den eigenen Werten, dem eigenen Glauben gegenüber treu sein und mit einer Vision nach vorne blicken, vorwärts marschieren und die Menschen mitnehmen und ihnen sagen, wir können zusammen eine gute Zukunft bauen. Wir brauchen keine Angst haben. Wenn wir zusammenhalten und unsere Werte hochhalten, das war ja das Anliegen Jesu, daran festzuhalten, dann wird etwas Gutes daraus werden. Also wir brauchen letztendlich Visionäre. Und nicht nur da oben, sondern auch hier im Kleinen. Leute, die aufhören zu meckern und zu schimpfen, sondern die mit anpacken, kreativ sind, sich engagieren für soziale und gute zwischenmenschliche Dinge, die sagen wie ein Macron, en marche, auf geht's, es geht los, wir blicken vorwärts, wir gestalten die Zukunft. Oder auch, oft kritisiert, aber ich finde es genau richtig, dieses Wort, wir schaffen das. Natürlich schaffen wir das. Gemeinsam schaffen wir das. Und das ist völlig egal, welche Partei so einen Slogan prägt. Ich finde, die Situation und Herausforderung, in der unsere Gesellschaft steht, unsere Welt steht, ist sowas von wichtig, dass die Parteien, die sich demokratisch halten, für demokratisch halten, zusammenstehen müssen und sagen, wir halten an unseren Werten fest, wir knicken nicht ein, wir lassen den Kopf nicht hängen, sondern wir gestalten unsere Zukunft. Und die Christen können dann sagen, wir tun das im Namen unseres Herrn Jesus Christus und diese Werte halten wir hoch. So meinte Jesus es, so meinte Luther es, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt, also haltet euch an die staatliche Ordnung, geht nicht in den bewaffneten Kampf, das war an dieser historischen Stelle so gemeint, sondern fügt euch in die Ordnung ein, aber haltet euren Glauben, haltet eure Werte hoch und gestaltet so euer Leben. Der zweite Teil der Predigt Luthers, keine Sorge, es wird nicht nochmal so lang. Der zweite Teil der Predigt Luthers ist auch sehr spannend, aber das kürze ich jetzt total ab. Da geht's ganz, ganz modern, also um eigentlich Rechte und Freiheiten, die er sich da herausnimmt, die eigentlich erst Jahrhunderte später von Menschen in demokratischen Bewegungen errungen worden sind. Zum Beispiel das Recht auf Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit. Auch der zivile Ungehorsam, dass wenn der Staat oder wenn der Kaiser uns zu etwas zwingen will, was gegen Gottes Gebot ist, dann sagt er, dann gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann dreht er das Wort, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, praktisch um. Und er sagt dann, dem Kaiser, spricht er, gebt, was des Kaisers ist. Als wollte er sagen, was Gott gehört, und des Kaisers nicht ist, das gebt dem Kaiser auf keinen Fall. Und damit meinte er das Gewissen, die Überzeugung. Wenn da einer hineingreifen will, wenn da einer die Menschen zwingen will, ihr müsst so denken und ihr müsst immer nur so marschieren und diesen Weg gehen, dann ist ziviler Ungehorsam angesagt. Dann vergreift sich der Kaiser oder vergreift sich die Politik am Gewissen des Menschen und das ist frei. Binden wir den Sack zu. Wir spüren in dieser Predigt von Martin Luther, er ruft uns auf zur Zivilcourage, zum Engagement. Und zwar nicht im Blick nur auf die Großen da oben, sondern angefangen bei uns selbst. Der Friede fängt bei uns an, nicht in der Politik. Mahatma Gandhi sagte einmal, es gibt keinen Weg zum Frieden, der Frieden ist der Weg. Und das bedeutet in dieser Zeit, dass wir treu an unseren Überzeugungen und Werten festhalten. Und Christen würden sagen, dass sie an ihrem Glauben festhalten und nicht unsicher werden und sich nicht ins Wanken bringen, sondern mit ganz viel Zuversicht, aber genauso viel Engagement und Mut und viel Glauben in die Zukunft gehen und mitbauen an diesem wichtigen Projekt, das den Menschen die Angst nehmen kann und unser gemeinsames Leben stabilisiert und eine glückselige Zukunft ermöglichen kann. Dafür segne uns Gott. Amen. Ich habe als nächstes ein Lied ausgewählt, wo das Thema so ein wenig aufgegriffen wird. Ein Lied, das wir alle kennen, Amazing Grace, aber auf Deutsch. Und da ist nämlich von dieser Angst die Rede, dass uns die Angst genommen werden soll und dass dann eine neue Freiheit einsetzt. O Gnade Gottes, wunderbar.